Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine, obwohl, naja, ein bisschen alleine schon, weil der gute Björn ist mir heute mal nur per Laptop zugeschaltet. Hallo Björn.
Ja, hallo Sebastian und hallo an alle da draußen.
Und eigentlich wäre noch der gute Yves vom Moviepilot heute hier anwesend gewesen. Der ist leider ein bisschen krank, deswegen Yves, gute Besserung, falls du zuhörst. Und ja, wir zeichnen diesen Podcast heute ein zweites Mal auf. Weil eine gewisse blonde Person vergessen hat, den letzten Podcast zu diesem Film zu sichern. Und deswegen ist uns das flöten gegangen, weil ursprünglich hatten wir schon einen Podcast aufgezeichnet, da war dann auch Yves mit dabei, also ihr könnt doppelt traurig sein. Und deswegen zeichnen wir das jetzt hier nochmal auf, aber es wird bestimmt mindestens genauso fantastisch wie beim ersten Mal.
Und ja, ihr müsst euch jetzt immer sagen, es war der beste Podcast der Welt, den wir da aufgezeichnet haben. Und das ist jetzt halt nur so ein Tribute.
Genau. Wir erinnern uns einfach daran, was passiert ist, als wir das erste Mal aufgezeichnet haben. Ja, wir wollen heute über Nicolas Cage sprechen und über Nicolas Cage ganz im Besonderen, nämlich sein neuer Film Massive Talent oder viel schwungvoller im Original The Unbearable Weight of Massive Talent, kommt jetzt ins Kino. Lange, lange wurde er verschoben und jetzt ist er endlich da. Der perfekte Film für alle Nick Cage-Fans, darauf glaube ich, können wir uns jetzt schon mal einigen. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen über den Film sprechen. Ich glaube, ich muss Björn nachher noch ganz viel löchern, weil Björn, hast du jetzt wirklich alle Nick Cage-Filme gesehen oder fehlen dir irgendwie noch ein paar?
Nee, mir fehlen noch ein paar. Also es sind ja über 100 mittlerweile, die es gibt mit ihm und manche sind ein bisschen schwerer zu bekommen. Deswegen, und manche schiebe ich auch noch so ein bisschen vor mich hin, weil ich die zum Ende hinschauen will. Deswegen fehlen mir noch so, ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr als ein Dutzend.
Okay, aber ein bisschen mehr als ein Dutzend bei was, 118, 120 Filmen insgesamt, ist ja doch schon eine ordentliche Marke. Aber wie gesagt, über Nick Cage reden wir gleich noch ausführlich. Wir reden erstmal über diesen Film, der ja quasi eine Hommage an Nick Cage selbst ist, weil er spielt eine fiktive Version von sich selbst, natürlich auch unter dem Namen Nick Cage. Und dieser Nick Cage im Film hat Beziehungsprobleme mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter, mit der er nicht so richtig bonden kann, weil wenn er ihr das Kabinett des Dr. Caligari zeigt, dann findet sie das irgendwie nicht cool und der gute Nick Cage kann überhaupt nicht verstehen, warum nicht. Gleichzeitig ist er auf der Suche nach seinem nächsten großen Film, weil er braucht natürlich auch Geld und dann kommt sein Agent um die Ecke, gespielt von Neil Patrick Harris, und sagt ihm, hey, da gibt es auf Mallorca einen reichen Typen, der will dich buchen für seine Geburtstagsfeier. Und dafür zahlt er auch $1 Million. Und erst ist Nick Cage so ein bisschen skeptisch, aber irgendwann sagt er sich, ah, okay, $1 Million haben oder nicht haben. Ne? Und zieht daraufhin los nach Mallorca. Und kurz bevor er diesen mysteriösen Mann trifft, wird er von zwei CIA-Agenten aufgehalten, die ihm sagen, okay, Nick Cage, du musst uns helfen. Weil wir glauben, der Mann, zu dem du gerade gehst, hat die Tochter eines wichtigen Politikers entführt und ist eigentlich ein Drogenkartellboss und wir müssen den jetzt irgendwie dingfest machen. Und damit geht dann Nick Cage widerwillig auch noch als Undercover-Agent los und trifft halt auf Javi Gutierrez, gespielt von Pedro Pascal, der ein riesengroßer Nick Cage-Fan ist und es natürlich irgendwie gar nicht fassen kann, dass jetzt Nick Cage auf einmal vor seiner Tür steht, auch wenn er dafür bezahlt hat. Und ja, so fängt ein sehr, sehr lustiger Film an, der wirklich halt sich vor Nick Cage verneigt. Björn, als du das erste Mal von diesem Projekt gehört hast, was war so dein erster Gedanke?
Bei mir ist schon relativ lange her, dass ich von diesem Projekt gehört habe, weil es ist ja ursprünglich entstanden, dass die beiden Macher das als Drehbuch einfach mal geschrieben haben, ohne die Idee, dass es vielleicht verfilmt wird, sondern die hatten halt so ein bisschen Flops gelandet und Probleme in Hollywood und wollten halt dieses Drehbuch einfach rausbringen in die Welt, um zu zeigen, wir haben es drauf. Das ist cool. Und wir schreiben das einfach und sie haben damals nie gedacht, dass das realisiert wird, weil es ist ja ein Film, den du halt nur machen kannst, wenn am Ende Nick Cage sagt, ich habe Bock drauf. Wenn der nicht sagt, ist das Projekt halt tot. Und dann haben sie das halt rausgetragen in die Welt und dann ging das halt so ein bisschen rum und wurde gehypt und die haben es ja auch veröffentlicht und da habe ich das Drehbuch halt dann mal gelesen, weil ich damals auch nie dachte, dass das halt ein Film wird. Und dann ist es ja plötzlich so gut angekommen, dass sich Hollywood-Studios drum geprügelt haben und das zu kaufen und plötzlich auch Nick Cage, nachdem er 10-mal abgesagt hat, Bock hatte. Und als ich dieses Drehbuch halt damals gelesen habe, habe ich schon gedacht, ja, das kann ein richtig spaßiger, cooler Film werden. Und das ist es dann über weite Strecken ja auch geworden.
Weil du jetzt gerade sagst, du hast das Drehbuch gelesen, ist das immer noch das Drehbuch, was wir denn jetzt quasi auch umgesetzt sehen oder sind da im Zeitraum jetzt dann noch irgendwie große Veränderungen gemacht worden?
Ja, es ist im Herz, ist es das Drehbuch. Es gibt ein paar größere Veränderungen. Zum Beispiel war es ursprünglich, hat es in Mexiko spielen sollen und Javi war ein Drogenhändler, so wie du ihn auch in der Synopsis bezeichnet hast. Jetzt ist er ja mehr ein Waffenhändler. Korrekt ist und es spielt halt in Spanien auf Mallorca, das ist halt so ein bisschen großer Unterschied, das ein bisschen Corona bedingt hat, da kommen wir vielleicht später noch dazu, weil dann auch nicht mal in Spanien gedreht wurde. Dann das andere ist, was die größte Abweichung ist und das können wir glaube ich spoilerfrei drüber reden, es gibt ein sehr großes Action-Finale im Drehbuch, bei dem sich Nicolas Cage noch einmal so quer durch seine Filmografie spielt. Also man sieht es ja schon im Trailer und das ist ja auch früh im Film, dass Nicolas Cage quasi eine Doppelrolle hat und auch sein jüngeres Ich spielt und am Ende, wenn er halt sich den Gegnern entgegenstellt und sich ins sein Leben riskiert, debattiert er mit seinem anderen Ich und die haben dann quasi so einen Zweikampf, bei dem sie so quer durch diverse Nicolas Cage-Filme verfallen, die, so wird es im Drehbuch beschrieben haben, halt so einen expressionistisch-deutschen Touch bekommen und so ein bisschen im Stil von Das Kabinett des Dr. Caligari inszeniert sein sollen. Das wird im Drehbuch nicht so gut beschrieben, wie es dann ist, sondern es steht halt einfach nur da. Inszeniert im Stil von Das Dr. Caligari und expressionistischer deutscher Filme. Und das haben sie wohl auch sogar alles gedreht, aber dann halt bei Testvorführungen entschieden, es passt nicht, es zerstört den Flow vom Film. Und Nicolas Cage hat schon versprochen, dass das ein großes Highlight der Blu-ray wird. Und da bin ich schon sehr drauf gespannt, wie das dann aussieht. Das ist halt eine große Änderung. Und dann, glaube ich, noch eine, die man auch verraten kann, dass Quentin Tarantino im Originaldrehbuch eine wichtige Rolle spielt. Und den haben sie halt nicht bekommen. Und deswegen ist der Part halt raus. Und es gibt am Anfang ein Regie-Cameo, den dann, ich glaube, das kann man auch spoilern, weil jetzt nicht die Leute sagen werden, oh, ich erkenne den, der spielt dann halt David Gordon Green. Das war eigentlich die Rolle, die Quentin Tarantino spielen sollte. Und der hat ja mit Nicolas Cage Joe gemacht und sie sind da halt ganz gute Freunde geworden. Und als dann Quentin Tarantino nicht wollte und dann wurde David Lynch gefragt, der dann wegen Corona wieder abgesagt hat, weil er gesagt hat, hier in seinem Alter und jetzt irgendwo hinreisen, um den Film zu machen, ist vielleicht für so eine Miniszene ist nicht so sein Ding. Und dann hat Nicolas Cage hat kurzfristig David Gordon Green angerufen, kannst du kurz für eine Szene ans Set kommen und dann Regisseur spielen. Ja, das waren die großen Änderungen. Ja.
Ich finde es immer faszinierend, dass diese Leute halt einfach diese anderen berühmten Menschen einfach auf ihrem Telefon haben und sagen so, hey, kannst du mal kurz vorbeikommen und so. Ja, Tarantino hier in diesem Film zu sehen, wäre natürlich auch cool gewesen. Jetzt, wo du das mit dem Finale sagst, da bin ich dann ja wirklich mal sehr gespannt, wenn die Blu-ray rauskommt, weil das klingt, muss ich mal vorwegnehmen, interessanter als das Finale, das wir letztendlich bekommen. Aber wir wollen ja jetzt mal hier am Anfang anfangen und also ich nenne es, wir unterteilen den Film mal so in erste Hälfte und zweite Hälfte. Ich glaube, das macht sich hier irgendwie so am besten. Und die erste Hälfte hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen, weil es halt wirklich ein Fest ist für jeden, der Nick Cage auch nur in irgendeiner Form liebt und abfeiert. Ich meine, der ganze Film fängt einfach mal direkt mit der Schlusssequenz von Con Air an und man ist sofort irgendwie drin und dann geht die Kamera zurück und man sieht, okay, da sitzt einfach ein junges Pärchen, die gerade diesen Film gucken und die sich dann auch darüber unterhalten, so, boah, Nick Cage, so geil und so toll. Und das ist quasi so, als würde man mir zu Hause beim Nick Cage-Film zugucken. Und auch so, wie Nick Cage einfach hier wirklich dann auch im weiteren Verlauf so in dieser Rolle aufgeht, als einmal der verrückt, wahnsinnig geniale Schauspieler, den wir kennen, dann als dieser verzweifelte Familienvater, der irgendwie versucht, mit seiner Tochter da klarzukommen und dann natürlich auch irgendwie als die Berühmtheit der Star, der jetzt halt irgendwie auf seinen Überfan trifft. Da hat man einfach gemerkt, okay, Nick Cage liebt solche Rollen. Er hat ja jetzt auch mehr und mehr immer so etwas exzentrischere Rollen angenommen in seiner jüngeren Vergangenheit. Und das hier, finde ich, ist echt so das i-Tüpfelchen. Und ich finde es einfach auch wahnsinnig cool, dass er sich dann halt wirklich dazu hat hinreißen lassen, zu sagen, okay, ich spiele halt so mit diesen ganzen Klischees, all diesen Vorurteilen, sage ich mal so, die Leute halt vielleicht auch haben, wenn sie an den Namen Nick Cage denken. So, ne? Und das zelebriert dieser Film und das zelebriert ja zum Glück auch Nick Cage ziemlich gut, oder?
Ja, definitiv. Und das ist genau, er war ja lange skeptisch und hat das mehrmals abgelehnt, weil er erst dachte, man macht sich da vielleicht über ihn lustig. Und dann hat er mit den Autoren, dem Regisseur nochmal geredet und die haben ihm erklärt, und dann hat er auch das Drehbuch gelesen und auch verstanden, dass es halt eine Hommage an ihn ist. Und das ist auch nochmal so ein bisschen kleine Änderung. Da gibt es halt ein paar Sachen, die sind auch ein bisschen improvisiert oder nochmal ein bisschen weitergedreht, auch im Zusammenspiel mit Pedro Pascal, wo wir gleich drauf kommen. Man spielt halt wunderbar einfach mit diesen ganzen Klischees über Nicolas Cage. Und es macht sich ja nicht wirklich, also es ist halt nicht der echte Nicolas Cage, sondern es ist halt so ein bisschen das öffentliche Bild, das es so von Nicolas Cage gibt. Und wenn er dann halt einfach nur deutsche expressionistische Stummfilme liebt und mit seiner 16-jährigen Tochter unbedingt das Kabinett des Dr. Caligari schauen will und gar nicht versteht, dass sie jetzt keinen Bock hat, zum 10. Mal den Film mit ihm abends zu gucken, dann ist das halt natürlich nicht der echte Nick Cage, der ja echt zwei Söhne hat und keine Tochter und der jetzt wahrscheinlich nicht mit denen die ganze Zeit zwingt, deutsche Stummfilme mit ihm zu gucken. Aber es ist halt wunderbar, wie mit diesen ganzen Klischees und auch den ganzen Memes, die über ihn existieren, gespielt wird. Auch halt der junge Nick Cage, der hat so ein bisschen eine Verkörperung dieser Memes ist. Und es gibt auch so eine wunderbare Szene in diesem Film, wo der Junge ihn beschimpft, sage ich mal, dass er zu viele Filme dreht und die ganze Zeit nur noch so einen Scheiß macht. Mhm. Das sei doch, er müsse sich doch rar machen und er ruiniere doch seinen Namen, wenn er da jetzt überall mitspielt. Und er kann das halt nicht verstehen und sagt halt einfach, ich bin Schauspieler und das ist, was ich halt beruflich mache und ich möchte das halt, und das mache ich auch gerne, ich liebe das, ich möchte das den ganzen Tag machen, also nehme ich natürlich ganz viele Rollen an. Und das ist dann halt immer so, weil man dann diese öffentliche Diskussion und Dings hat, aber trotzdem wieder so ein bisschen zum Kern, zum wahren Nicolas Cage zurückkommt, der halt einfach auch in Wirklichkeit so denkt. Natürlich ist ja weit genug protokolliert, dass er auch viel der Filme in den vergangenen 10 Jahren gemacht hat, weil er halt bestimmte Schulden, worauf der Film ja auch anspielt, mit der Million, die er bekommt, abtragen musste. Aber man merkt halt bei jedem Nicolas Cage-Film, den er gemacht hat und auch den schlechteren Direct-to-DVD-Film, dass er halt lebt und für diese Schauspielerei und diese liebt und halt immer so volles Herzblut da einfach reinsteckt und halt einfach Bock hat, diese Filme zu machen und dann nicht einfach ans Set geht, um sich seinen Gehaltscheck abzuholen, wie so manch anderer große Name es vielleicht in manchen Filmen schon getan hat, sondern wenn man Nicolas Cage bestellt, bekommt man halt 100% Nicolas Cage.
Ja, das finde ich auch immer wieder toll. Ich habe jetzt mittlerweile auch so ein paar von seinen jüngeren Film irgendwie so nachgeholt, wo man ja halt wirklich denkt, so, da hast du es ja schon richtig gesagt, so viel davon ist halt direkt auf DVD oder halt irgendwie im Streaming-Service und so ein Nick Cage geht halt trotzdem immer all in so, ne? Und ich finde es auch schön, wie man durch diesen Film, auch wenn er quasi eine fiktive Version von sich spielt, ein bisschen was über sein Denken und seinen Denkprozess irgendwie erfährt, weil er redet ja dann auch viel darüber, so, ja, ist der jetzt ein Method-Actor oder was ist er für eine Art Schauspieler, wie nennt er das? Und ich finde es irgendwie ganz spannend, dass er da ja dann auch irgendwie so sein ganz eigenes Wort für hat und sich dann auch immer irgendwie mit den Schamanen von Anno dazumal vergleicht, die ja quasi für ihn sowas wie die ersten Schauspieler auch verkörpert haben und sowas alles. Und ich glaube, gut, Wikipedia ist jetzt nicht die beste Seite, um hier irgendwie nachzuschlagen, was jetzt hier stimmt oder nicht. Aber auch da wird ihm ja genau das nachgesagt, dass er sich ja so quasi erklärt und seine Schauspielerei auch so erklärt. Und da merkt man halt wirklich, okay, dieser Mann, egal ob man ihn jetzt verrückt findet oder nicht oder total genial, der steht wirklich hinter dem, was er tut. Und die Filme, die er sich dann auspickt, das sind dann irgendwo auch so ein bisschen seine Babys, ob man sie jetzt nur mag oder nicht. Aber ich glaube, er, wenn man ihn fragen würde, wird wahrscheinlich nicht zu irgendeinem Film sagen so, ja, na, den hätte ich vielleicht irgendwie doch lieber nicht gemacht oder so. Ne? Ich weiß es nicht mehr, weil manchmal hat man ja Schauspieler, die dann kommen so, ah, dieser Film so, oh, ganz furchtbar und ganz furchtbar. Ich glaube, Nick Cage ist so jemand, der ja aus allem dann noch irgendwie was für sich rausziehen kann, um dann halt wirklich zu sagen, ja, das hat mich auch als Figur, als Mensch, als Person irgendwie definiert und beeinflusst. Und das ist einfach, finde ich, wird gerade in diesem Film halt auch auf wirklich amüsante Art und Weise auf die Schippe genommen, so ein bisschen so, ne? Weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich so viel in einem Film auch gelacht habe, einfach weil Nick Cage natürlich super ist, aber, und damit kommen wir, glaube ich, jetzt mal zum zweiten Mann in diesem Film, Pedro Pascal.
Ja, ich wollte gerade auch überleiten. Du hast vorhin auch wunderbar, als du die Inhaltsangabe wiedergegeben hast, den Relativsatz, der ein riesiger Nicolas Cage-Fan ist, an Pedro Pascal angehängt, statt an Harvey, sodass man es quasi für beide lesen konnte. Was auch, ich weiß nicht, ob es bewusst war oder unbewusst, aber halt perfekt passt, weil halt auch Pedro Pascal ein riesiger Nicolas Cage-Fan ist und deswegen diese Rolle auch mit übernommen hat und das halt auch ein perfektes Casting ist. Also die Rolle ist, ist die Rolle erstmal, die ist wunderbar geschrieben. Es ist für mich die bestgeschriebene Rolle in diesem Film, noch besser als Nicolas Cage, weil es eine extrem, und wir wollen jetzt hier nicht viel vorwegnehmen, aber eine extrem vielschichtige Figur ist, die halt hinter der von, also das merkt man sofort, dass hinter der mehr steckt, als dass jetzt ihr der irgendwie dieser Waffenhändler-Magnat ist, der da alles mit Terror regiert, sondern es ist halt sofort so eine ganz unsichere Figur und der steht halt dann verdruckst vor Nicolas Cage, der ihn ja erst für einen Bediensteten hält, für einen Butler oder so und kriegt halt kaum ein Wort raus. Und da ist auch Thema vorhin im Drehbuch, da sind auch Szenen zwischen den beiden halt wunderbar improvisiert und das finde ich auch schön, auch zum Thema Comedy und Buddy-Comedy, es ist ja eine Buddy-Comedy wirklich, dass nicht jede Szene irgendwie so komplett auf irgendeine Pointe zugeschnitten ist, sondern man lässt die beiden halt einfach mal freidrehen und es zerfasert dann halt auch mal so eine Unterhaltung und endet halt auch mal irgendwie so ein bisschen im Nichts und nicht jetzt auf dem Gag, aber es ist halt immer schön und es wirkt immer voll natürlich, als würdest du hier wirklich einem mega Nick Cage-Fan dabei zuschauen, wie er mit großen Augen nicht fassen kann, dass Nick Cage anfängt, sich für ihn zu interessieren und plötzlich sie miteinander wie beste Kumpels abhängen. Und das machen sie halt einfach. Die hängen einfach wie beste Kumpels ab. Und das ist für mich der beste Teil des Films. Die ganzen Passagen, wo die einfach nur abhängen miteinander.
Ja, das finde ich auch. Also, wie gesagt, Pedro Pascal, auch irgendwie eine seiner besten Performances, in der ich ihn seit langem jetzt mal irgendwie gesehen habe, so, wo, wie du schon sagst, so, man spürt richtig, okay, der muss gar nicht Schauspielern hier groß, ne, weil der ist selbst so starstruck und man kauft ihm das einfach so gut ab, so, auch wenn er jetzt hier halt den Multimillionär und angeblich bösen Gangsterboss spielt und keine Ahnung was und wie sich deren Freundschaft denn hier auch so langsam aufbaut, natürlich immer so ein bisschen auch verfälscht, weil so Nick Cage ja dann auch so ein bisschen ja durch diese CIA-Agenten immer wieder gezwungen wird, ja, komm, geh zu ihm hin und rede mit ihm und na, wir brauchen noch einen Tag länger, mach noch irgendwie was. Und dann kommt ja Javi dann irgendwie auch raus, so, du, Nick, ich habe da ein Drehbuch geschrieben und können wir das mal durchgehen? Und dann wird der Film ja selbst auch noch so ein bisschen metamäßig, weil man dann natürlich auch anfängt, so wie strukturiert man einen Film so? Und dann wird ja auch viel davon geredet, oh, wir brauchen aber so, weil Pedro, nee, Javi, nicht Pedro Pascal, die sind beide Austauscher, will ja dann irgendwie ein großes Charakterdrama, bis sie dann irgendwann feststellen, ja, okay, wir brauchen aber die Trailer-Momente und wir brauchen auch Action-Sequenzen und das muss ja sich ja irgendwie verkaufen können. Und wie die beiden dann quasi darüber ja wirklich vor unseren Augen auch zu guten Freunden werden und so, dass dieses ganze Superfan-mäßige aber auch nie in den Hintergrund gerät, sondern Javi halt immer noch bei allem, was er tut, immer noch einfach sich die ganze Zeit nur denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Nick Cage sitzt gerade neben mir. Ich glaube, es würde jedem so gehen. Und das mochte ich auch. Also gerade diese ganzen Buddy-Comedy-Geschichten, die dann hier auch kommen, die nehmen ja dann auch so ein, ich weiß nicht, nehmen sie LSD? Ich glaube, sie nehmen LSD, ja. Und haben dann so einen furchtbaren Trip, bei dem ich mir tatsächlich gewünscht hätte, dass sie diesen Trip in irgendeiner Form ein bisschen weiter ausgebaut hätten. Aber so insgesamt die Chemie zwischen den beiden unglaublich gut und Pedro Pascal muss sich vor einem Nick Cage absolut nicht verstecken.
Ja, genau. Also immer wenn die Schauspieler, die beiden da den Raum bekommen und es miteinander spielen, ist der Film großartig. Und du hast aber gerade schon so ein bisschen angeschnitten, diesen LSD-Trip. Da merkt man so ein bisschen die Schwäche von Massive Talent, dass die Regie nicht auf diesem Niveau ist. Also da denkt man, man hätte das eigentlich zum Beispiel viel wilder noch inszenieren können. Und auch die Action, also sie kommentieren das ja selbst, wir müssen da eine Action-Szene einbauen für den Trailer. Und so ist es ja selbst, die Action ist hier auch so ein bisschen drin, weil du halt auch die Action haben willst im Trailer. Aber sie ist dann nicht so wirklich spektakulär inszeniert, dass du halt denkst, du hast ja vorhin auch schon mal angedeutet, wie da vielleicht die andere Szene gewesen wäre, die sie rausgeschnitten haben. Aber so ist das alles immer ein bisschen, ja, ein bisschen 0815, ein bisschen bieder und langweilig inszeniert. Und da ist jetzt auch kein Action-Moment, wo du sagst, oh, der ist jetzt für die Action brennt er sich ins Gedächtnis, sondern es ist halt klar, es ist halt Nicolas Cage drin, es kommen die goldenen Pistolen aus Face-Off nochmal zum Einsatz, daran erinnerst du dich dann und dann gibt es halt noch den einen oder anderen guten Gag rund um Schuhwechsel und so, aber du hast den nie wegen den Bildern im Kopf und das ist auch ein bisschen, ich weiß auch wie wenig, das ist ein bisschen fließend, wie sehr das an dem Talent möglicherweise des Regisseurs liegt oder auch ein bisschen an den Problemen mit Corona. Also der Film spielt auf Mallorca, sie mussten aber kurzfristig den Dreh nach Kroatien und Ungarn verlegen und ich saß im Kino und habe am Ende, wenn es dann halt auch Autoverfolgungsjagd und sowas durch die Straßen von angeblich Palma gibt, die ganze Zeit gedacht, warum filmen die das alles so eng und man sieht halt so wenig und warum nutzen sie nicht mal die Location und so, ja klar, weil dann, wenn sie rauszoomen und man halt alle Leute sehen würden, dass man hier nicht in Palma ist, sondern durch Dubrovnik fährt oder so. Und das schadet dem Film halt auch, dass sie dadurch halt einfach schon eingeschränkt sind und das halt auch einfach nicht so gut hinbekommen, wie das eigentlich angemessen wäre und es einen großartigen Film gemacht hätte.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Da sind wir ja dann auch wirklich so, dass man an diesem Punkt angekommen, wo man halt wirklich sagt, der Film ist so ein bisschen zwiespältig, zweigeteilt. Die erste Hälfte ist wirklich sehr, sehr toll, weil es sich halt komplett auf Pedro Pascal und Nicolas Cage konzentriert. Und danach kommt dann halt dieser ganze Action-Mix dazu, der irgendwie so ein bisschen auch an 96 Hours mit Liam Neeson erinnert und aber halt nicht so diese Action-Choreografien oder Verfolgungsjagden oder auch nur ansatzweise so diese Spannung hat, weil es ist halt so klassische Action für so einen Comedy-Film, aber wie du schon richtig gesagt hast, so jetzt halt nichts Spektakuläres, also da fällt der Film für mich ziemlich flach runter und zum Glück hat man ja trotzdem immer noch Pedro Pascal und Nick Cage, die das ja irgendwo immer noch gut tragen, weil sie es ja irgendwie auch immer noch so ein bisschen nebenher mitkommentieren. Aber das ist so für mich, das war ein bisschen schade so, dass gerade so dieses Ende dann doch runtergeht und da bin ich jetzt wirklich mal dann sehr, sehr gespannt, was du ja meintest, Björn, dass das Drehbuch ja da offensichtlich was ganz, ganz anderes vorgesehen hat, wo man der dann auch wirklich nochmal so ein bisschen mehr in diesen in die Filmografie von einem Nick Cage reingeht. Und da bin ich sehr gespannt auf den Director's Cut denn auf der Blu-ray oder so, um einfach mal zu schauen, weil das ist halt auch immer so ein bisschen dieses Problem bei diesen ganzen Testvorführungen, ne? So am Ende denkst du dir, oh, warum wurde das überhaupt rausgeschnitten oder so, ne? Und
ja, wobei soweit ich es verstanden habe, wird es auch nicht als Director's Cut, sondern es wird nur als Deleted Scenes dabei sein, weil alle sich einig waren, dass es nicht reinpasst. Das ist halt den Fluss. Also das wird man dann ja auch nie, muss man auch dann sehen, wie weit die überhaupt mit Special Effects fertig sind, dann die Szenen. Sondern weil es waren sich wohl alle einig, dass es einfach den Fluss des Finales stört, wenn das dann in so einem klimatischen Moment, wo es darum geht, Leute zu retten und sich zu opfern, dann halt plötzlich so unterbrochen wird für so eine Nebenepisode. Hm. Ja. Das können wir halt dann natürlich nicht beurteilen, weil wir es nie in der Version wo steht, so sehen werden und deswegen wird es wohl nur als Deleted Scene sein. Aber was ich noch sagen wollte, weil das ein ganz guter Anknüpfungspunkt ist und wir noch gar nicht drüber geredet haben, was an diesem ganzen Nick Cage, Meta-Nick Cage-Film auch noch wirklich sehr gut ist, ist jenseits der Person Nick Cage auch die Meta-Momente über die Filmografie von Nick Cage, weil da halt auch wirklich richtig viel drinsteckt. Du hast am Anfang erzählt, es fängt mit der Con-Air-Szene an, wir haben halt die Face-Off-Waffen, aber man geht halt auch, und das fand ich sehr schön, nicht nur durch die so, ich sag mal, naheliegenden Nick Cage-Filme, dass man jetzt sagt, okay, das sind die großen Action-Blockbuster, die zitiert man einmal alle quer, sondern man nimmt auch ein bisschen Nick Cage-Filme, die vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so hoch sind. Also zum Beispiel Tess und ihr Bodyguard spielt eine sehr zentrale Rolle in einem wirklich emotionalen, weil das kann man auch nochmal sagen, auch so die emotionalen Momente sind auch sehr gut, Moment des Films, wo es halt wirklich auch so um die lebensverändernde Kraft des Kinos geht und wirklich auch sehr berührend, weil Pedro Pascal so eine kleine Rede hält und alle so ein bisschen verwundert sind, was er jetzt sagt. Und man sieht, Nicolas Cage steht da drin und ist richtig ergriffen, dass sein Film so eine Kraft hat. Und das finde ich halt auch schön, dass man wirklich diese Filme alle, also wirklich so alle feiert. Und es gibt eine Szene, die ist auch im Trailer drin, wo Nicolas Cage so einen Raum entdeckt, der quasi ein Nicolas Cage-Schrein ist und alles Mögliche an Requisiten drin ist. Und ich bin sehr gespannt, auf Blu-ray den Film nochmal zu sehen, alleine, weil ich hier die Szene anhalten will. Weil das heißt natürlich im Kino, man sieht so ein paar Sachen, auf die halt die Kamera sich fokussiert und die halt kurz zu sehen sind. Aber ich habe den Eindruck, dass sie sich da richtig Mühe gegeben haben und da wirklich 30 plus Sachen drin sind, die man im Kino gar nicht so schnell alle erfassen kann. Und da bin ich sehr gespannt drauf, das mal als Standbild dann mir anzuschauen und zu gucken, was da noch für viele Zitate drin sind und Sachen.
Ja, ich muss auch sagen, also wie gesagt, wir zeichnen diesen Podcast ja jetzt ein zweites Mal auf und ich weiß, in unserer ersten Aufzeichnung habe ich mich ja eigentlich noch so ein bisschen darüber beschwert, dass nicht noch mehr davon reinkommt. Ich bleibe auch so ein bisschen bei dieser Aussage, dass ich mir durchaus so an bestimmten Stellen einfach noch so mehr so ein größeres Potpourri an diesen Verweisen gewünscht hätte. Aber so mittlerweile, je mehr ich drüber nachdenke, es sind halt auch nicht so offensichtliche Sachen. So manche Sachen, die fallen dir wirklich dann erst auf, wenn du den Film halt kennst oder so, ne? Dass sie da überhaupt irgendwie drinstecken. Und es gibt halt diesen Raum, wo auch, keine Ahnung, das Plakat zu hier Schatz der Tempelritter, hier National Treasure hängt und sowas alles. Und der Film weiß schon gut, eigentlich damit umzugehen, ohne dass er dir die ganze Zeit so eine Breitseite gibt, so nach dem Motto, ah, hier, noch ein Film, den du nicht kennst, oder hier noch ein Verweis zu einem Film, den du unbedingt kennen musst und sowas alles. Da gehen sie tatsächlich, finde ich ja dann doch, zwar, wie gesagt, für mich ein bisschen spärlich, aber trotzdem ziemlich gut mit um, dass man einfach diese Filmografie von einem Nick Cage wirklich rüberbringt. Und ja, es sind viele Filme dabei, die man nicht kennt, aber wir haben ja jetzt auch schon viel über Con Air, Face Off und The Rock gesprochen. So, das sind halt dann so die Filme, die man natürlich als Nick Cage-Fan dann auch irgendwo kennt und sich dann einfach auch freuen kann, dass es diese Sachen dann da alle irgendwie reingeschafft haben. Ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas, Björn? Weil sonst würde ich zum Fazit kommen und dann reden wir vielleicht noch ein bisschen über Nick Cage und seine Filme im Allgemeinen.
Nö, ich habe eigentlich nichts mehr genau, außer mein Fazit. Also wenn ihr Nick Cage-Film-Fan seid, schaut euch den Film an. Wenn ihr mal wirklich auch mal wieder Lust habt auf, gibt's, ist ja auch ein Genre, das ein bisschen am Aussterben ist oder nicht mehr so eine große Rolle spielt, so eine Buddy-Action-Komödie im Kino, dann ist auch das mal wieder eine gute Gelegenheit, den zu schauen. Und das ist ja nämlich eine wirklich richtig gute Meta-Buddy-Komödie, bei der die Action halt noch hätte besser sein können.
Genau. Björn gibt in seiner Kritik 3,5 Sterne, das hat er jetzt hier noch nicht erwähnt. Dem kann ich mich tatsächlich eigentlich nur anschließen. 3,5 Sterne, finde ich auch vollkommen okay. Es war seit langem mal wieder wirklich ein sehr, sehr lustiger Film, bei dem ich wirklich gelacht habe. Das ist irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen eingeschlafen im Kino, so was so manche Komödien irgendwie angeht. Und ich schließe mich auch Björn an, dass das Finale, so die ganze Action, ist so ein bisschen schade so. Das zieht nicht so ganz, aber insgesamt ist es einfach ein toller Film, weil gerade diese Chemie zwischen Nicolas Cage und Pedro Pascal ist absolut fantastisch. Und die beiden unterhalten sich ja dann auch irgendwie über, was so die besten Filme aller Zeiten sind. Und da gibt es einen Film, mit dem wahrscheinlich niemand rechnet, über den sie dann sprechen, wo sie sagen, ja, genau dieser Film muss es sein. Und ich werde diesen Film unbedingt demnächst mal nachholen müssen. Aber das sind halt so diese kleinen, feinen Momente, die diesen Film dann einfach so unglaublich fantastisch machen.
Dieser Film ist natürlich völlig zu Recht in der Diskussion über einen der besten Filme aller Zeiten, hat bei Filmstarts leider von mir nur 4,5 Sterne bekommen, weil ich damals nach der Pressevorführung, nach dem ersten Mal sehen, noch gezögert habe bei den 5 Sternen. Mittlerweile gebe ich die vollumfänglich.
Oh, wirklich? Ja? Wow.
Ja, und es ist wirklich ein ganz großartiger Film und deswegen Okay. Völlig zu Recht. Wir wollen den hier nicht spoilern. Ja. Völlig zu Recht, aber das Pedro und Nick Cage darüber kommen und Nicolas Cage auch mittlerweile offen gesagt hat, ja, das ist kein Scherz hier, das ist ein sensationell guter Film und der hat ihn auch geschaut und geheult. Ja.
Okay, wow. Also dann, ja, also ich werde ihn auf jeden Fall demnächst jetzt auch mal nachholen. Bevor wir jetzt aber hier komplett Feierabend machen, dachte ich mir, wenn ich schon jemanden habe, der so viele Nick Cage-Filme gesehen hat. Und ich habe mal geguckt, ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Ich habe auch eine ganze Menge gesehen. Also es ist nicht so, als wenn ich nicht irgendwie, also ich glaube, ich darf mich auch Nick Cage-Fan nennen, weil ich doch mehr als eine 2 Hände voll irgendwie gesehen habe. Dachte ich, reden wir noch mal so ein bisschen über The Man Himself, Nick Cage. Erstmal so die allgemeine Frage, verrückt oder Genie? Björn, was sagst du dazu?
Natürlich ist Nicolas Cage ein Genie, aber das liegt ja alles immer dann sehr nah beieinander. Und ich glaube, dass er, ich nenne es mal extravagant, ist in seinem Leben und Lebensstil. Und wahrscheinlich dann auch, man da auch, wenn man jetzt privat mit ihm befreundet ist oder so, sicher. Ja, das muss man dann auch so ein paar Sachen einfach akzeptieren, so ein paar Spleens und so. Aber er ist da, also auch wenn er so, wenn man ihn, ich habe ihn ja schon mal persönlich auch getroffen und ein unglaublich netter Mensch und so kommt er ja auch. Er hat ja jetzt bei diesem Film endlich mal, ist ja sein erster großer Kinofilm überhaupt seit über 10 Jahren, wo er auch wieder in Talkshows war und so. Der hat ja wirklich alle Talkshows gemacht, da hat man das halt auch gesehen, was für ein netter, bescheidener Mensch er dann aber andererseits auch ist. Und für ihn sind diese Sachen, diese Geschichten, zum Beispiel war er jetzt auch, kürzlich ging dann ja rum, dass er plötzlich einen halben Zoo zu Hause hat, weil halt die lokale Zoohandlung bei ihm so war, der ist halt gestorben, der Besitzer. Und dann hat Nicolas Cage gedacht, ja, bis die Tiere jetzt irgendwo anders untergebracht sind, hole ich die mal kurz alle für mich zu mir nach Hause. Und hatte dann irgendwie Schlangen und keine Ahnung, was halt nochmal zusätzlich zu denen, die er sowieso hat, schon daheim. Das ist dann halt einfach wahrscheinlich Nick Cage. Und ja, und was halt sowieso per se sympathisch ist, das halt bei ihm echt diese Liebe fürs Kino. Also ich glaube, er also schaut auch alles Mögliche. Er dreht ja jetzt momentan gerade diesen Renfield-Film, wo er Dracula spielt. Und wenn er halt auch einfach drüber redet, dass er sich halt mal alle Dracula-Performances, die es so gab, mal angeschaut hat und da halt einfach mal guckt, was haben andere Leute gemacht und sich dann selbst Gedanken zu machen, was mache ich jetzt anders oder was übernehme ich vielleicht. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und dann hat er halt auch einfach diese große Liebe fürs Filmmachen und für Bilder. Ich bin persönlich, er hat ja eine Regiearbeit auch schon gemacht, Sunny. Ist leider einer der Filme, die mir noch fehlen, weil der unglaublich schwer zu bekommen ist, weil ich persönlich extrem interessiert bin, was auch Nick Cage als Regisseur kann, weil ich halt schon immer so, wie er über Filme redet, gedacht habe, warum führt er eigentlich nicht Regie, aber ich glaube, er hat einfach viel zu viel Lust am Schauspiel das macht ihm halt viel zu viel Spaß und beides ist dann halt doch eine sehr hohe Hürde und das muss man, glaube ich, schon, das muss schon sehr, sehr viel machen und dazu kommt auch, wenn du halt Regie führst, dann beschäftigt dich so ein Film halt ein ganzes Jahr und in einem Jahr kann Nicolas Cage halt 5 verschiedene Filme machen, was halt wahrscheinlich ihn auch nochmal besonders reizend wird, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Abwechslung ihn sehr reizt und er gerne sehr viele verschiedene Sachen macht, auch wenn es jetzt mit Massive Talent so nach langer Zeit mal wieder so eine richtige Komödie war. Das hat er schon lange nicht mehr gemacht. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass er das so lange nicht gemacht hat. Also früher hat er ja mit sowas wie Moonstruck, Mondsüchtig, sehr viele schöne Komödien gedreht oder Racing Arizona. Das war jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber sonst macht Nicolas Cage ja wirklich sehr viele verschiedene Filme.
Ja, und damit sind wir quasi schon im Thema drin, weil du hast es ja schon angemerkt, so, er hat ja wirklich so in fast jedem Genre ist ein Nick Cage ja schon irgendwie zu Hause gewesen. Was ist denn jetzt gerade so für dich, Björn, was ist so ein Film, wo du sagst, okay, den muss man auf jeden Fall mal gesehen haben?
Eigentlich natürlich jeden Nicolas Cage-Film fast, nee, ein paar, die nicht sind. Also momentan muss man sicher ein bisschen sagen, dass jetzt Pig, der letztes Jahr, das Jahr 2021 rauskam, natürlich so ein bisschen nochmal ein essentieller Nicolas Cage-Film ist, bezeichnet er persönlich ja sogar als seinen besten. Ich glaube, dass das schon ein sehr besonderer Film ist. Er ist jetzt nicht in meiner Top 5, aber es ist ein ganz, ganz toller Film, den vielleicht doch, weil er in Deutschland dann halt nur Streaming und DVD Blu-ray erschien, dann vielleicht doch einige nicht kennen. Und von denen, die ich persönlich am besten finde, ich mag Nicolas Cage immer, wenn er zwei Rollen spielt. Also gut, Face-Off verpasst meine Top 3 ganz knapp, aber mein persönlicher Lieblingsfilm ist Adaptation mit Nicolas Cage als Charlie Kaufman, den echten Drehbuchautor und dessen fiktiven Zwillingsbruder. Ein ganz wunderbarer Film. Aber auch Bringing Out the Dead von Martin Scorsese ist ein großartiger Nick Cage-Film, weiß nicht, ob meiner Wahrnehmung nach auch so ein bisschen unter dem Radar fliegt, obwohl es ein Martin Scorsese-Film mit Nicolas Cage ist und auch noch sehr vielen anderen prominenten Castmitgliedern, aber ist auch ein wirklich grandios gefilmter und intensiver Film mit Nicolas Cage als ein Rettungssanitäter, der da halt den puren Wahnsinn der Nacht halt so ein bisschen erlebt und ein sehr düsterer Film auch, den kann ich, glaube ich, auch noch unbedingt empfehlen.
Also für mich, was für mich so ein bisschen so diese Augen geöffnet hat, dass Nick Cage auf einmal wieder da ist, war damals dieser Film Joe, wo er ja so diesen alten Einsiedler spielt da, der dann auf einmal sich um diesen Jungen kümmert. Da habe ich das erste Mal gedacht so, oh wow, so, ja stimmt, Nick Cage gibt's ja auch noch irgendwie, weil ich bin halt irgendwie so mit seinen ganzen 90er-Jahre-Action-Sachen aufgewachsen, ne, The Rock, Face Off, Con Air und sowas alles. Ich muss auch gestehen, ich bin ein großer Fan von City of Angels, ich weiß, das darf man wahrscheinlich nicht laut sagen, aber ich weiß irgendwie, ich habe den Film damals sogar zweimal im Kino geguckt, das ist wahrscheinlich für Das ist wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig, aber den mochte ich auch immer sehr gerne. Aber so Joe war für mich damals so wirklich so dieser Punkt, so, da hat man ja dann auch gemerkt, dann kam ja so diese ganzen, so irgendwann kam ja auch dann noch Mandy und Pick fand ich tatsächlich auch sehr, sehr toll. Color Out of Space ist für mich auch noch so ein Film, gerade so für die Horrorfans da draußen und vor allen Dingen für die H.P. Lovecraft-Fans. Und ich bin ja sehr gespannt, weil der Regisseur von Color Out of Space hat ja irgendwie eigentlich gesagt, dass er da so eine Lovecraft-Trilogie draus machen will. Und ich hoffe wirklich sehr, dass er genug Geld mit Color Out of Space eingespielt hat, um halt diese Trilogie auch fortführen zu können. Gerne auch wieder mit Nick Cage, warum nicht? Ja, Adaptation bin ich auch voll bei dir, den finde ich auch wirklich sehr fantastisch, aber ich glaube so in, bei der Top 3 wäre dann definitiv auch noch Face-Off. Einfach, das ist so, ich meine, wir haben ja schon einen sehr, sehr ausführlichen und sehr, sehr langen Podcast über Face-Off gemacht, da schwärmen wir ja alle von diesem Film, von daher ist das, glaube ich, nicht verwunderlich.
Ja, also ich würde sagen, Face-Off verpasst meine Top 3 wirklich nur haarscharf, weil die wäre Adaptation, Bad Lieutenant, den ich noch nicht erwähnt habe, jetzt und ja. Bringing Out of the Dead. Out of Dead nur, ja.
Ja, Bad Lieutenant will ich auch unbedingt noch sehen. Da schwärmt ja wirklich jeder von. Hast du irgend so einen Geheimtipp für mich? So irgend so einen Cage-Film, so der vielleicht irgendwas auch von seinen so Direct-to-DVD-Sachen, weil ich habe jetzt seit kurzem, glaube ich, gibt es den auf Amazon Prime, die heißt Primal, wo er irgendwie so ein Großwildjäger auf dem Schiff spielt. Den habe ich irgendwie auf meine Liste gesetzt, einfach weil ich so gesehen habe, oh, Nick Cage, ja, sehr, sehr cool. Aber ich weiß nicht, es gab jetzt dann auch vor kurzem irgendwie irgend so ein, ich weiß, Ghosts of, Prison of Ghosts oder irgendwie so ein Sci-Fi-Ding, keine Ahnung was.
Ja, also Primal ist leider einer der schwächeren Filme. Der hat eine ganz interessante Prämisse, aber auch diese ganzen CGI-Tiere sehen leider nicht gut aus. Und der eigentlich prominent besetzte restliche Cast ist ein bisschen und auch, ja, also Prisoners of the Ghostland ist der andere, den du, glaube ich, meinst.
Ja, genau.
Den habe ich selbst noch nicht gesehen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Von den Direct-to-DVD-Filmen ist einer, den ich persönlich relativ gut finde, aber und der absoluter Geheimtipp definitiv ist, weil er nirgendwo eigentlich auftaucht, der heißt Dark. Und zwar vor einigen Jahren hat Nicolas Cage mit dem Regisseur Paul Schrader, den man vielleicht kennt, The Card Counter von ihm war kürzlich in den Kinos und er ist vor allem halt der Drehbuchautor von Taxi Driver und Anton Yelchin diesen so einen CIA-Thriller gemacht, der ihn dann weggenommen wurde vom Studio. Also die haben halt gesagt, nee, wir finden deine Version nicht gut, Paul. Und wir machen da jetzt wir schneiden den um und veröffentlichen das anders. Und er erschien dann unter dem Titel Dying of the Light 2014. Und das hat halt groß Schlagzeilen gemacht, weil damals Paul Schrader, Nicolas Cage, Anton Yelchin und Nicolas Winding Refn, der halt einer der Produzenten des Films war, sich auf Facebook so Bilder von sich gepostet haben, wo sie T-Shirts trugen, auf denen halt eine typische Hollywood-Vertragsklausel steht, die es Leuten verbietet, negativ über ihre eigenen Filme zu reden gegen eine Geldstrafe. Ja. Also stand halt nur einfach diese Vertragsklausel drauf. Mehr haben sie nicht gesagt. Und dann hat aber Schrader 1-2 Jahre später aus dem Material, aus dem Film, der veröffentlicht wurde, aus dem Material, was er so noch ein bisschen hatte, eine eigene Version gemacht und die einfach ins Netz hochgeladen. Und die findet man auch im Netz, wenn man nach Dark Paul Schrader guckt, die gibt es auf Archive.org, das ist ja so ein Internetarchiv, da gibt es die zum Beispiel zum Runterladen. Und es ist natürlich nicht ganz die Version, wie sie ihm vorgeschwebt ist, weil er das halt da nicht alles hatte an Material und halt so ein bisschen, und die ist schon sehr, ist ein bisschen Richtung Experimentalfilm, würde ich schon sagen, weil er halt zum Beispiel Szenen auch abfilmt aus von einem Monitor, wo er die Szene abspielt. aber das ist halt, also die Figur, die Nicolas Cage spielt, ist halt so ein CIA-Agent, der also der Demenz hat und nach halt darunter leidet und nicht mehr die Orientierung halt ein bisschen verliert und jetzt halt noch den Typ zur Strecke bringen will, den Terroristen, den er halt irgendwie 20 Jahre gejagt hat und von dem jetzt plötzlich rausgekommen ist oder Indizien gibt, dass der doch nicht tot ist, wie alle Welt dachte, sondern halt noch lebt. Und dadurch passt das halt ganz gut, weil halt diese Bilder, die dann halt so ja, grisselig sind und halt so schräg abgefilmt sind auch, dann halt so ein bisschen diese Wahrnehmungsstörungen von ihm halt einfach ein bisschen illustrieren. Und er ist schon sehr speziell, aber allein dadurch, dass der halt nirgendwo in irgendwelchen Filmdatenbanken als eigener Film auftaucht, sondern überall halt nur Dying of the Light, den relativ geradlinigen Action-Thriller ist, der halt auch, der ist okay, aber ist jetzt nichts, wo du sagst, dass holt dich hinterm Ofen vor. Und deswegen kennt, glaube ich, kaum jemand diesen Dark, weil den du halt auch, der wie gesagt bei IMDb ist, der nicht gelistet, glaube ich, und sonst. Aber den würde ich deswegen empfehlen, weil es halt doch schon ein sehr spezieller Film ist. Ich mochte ihn. Ich glaube, es werden ihn nicht alle mögen, weil vielen das dann halt vielleicht dann doch ein bisschen zu artsy und ungewöhnlich ist. Aber ich kann empfehlen und Nicolas Cage ist toll. Anton Yelchin, der ja leider verstorben ist, ist auch toll. Der ja so ein bisschen der neue Nicolas Cage war, der, glaube ich, sehr, sehr ähnlich getickt hat wie Nicolas Cage und eine sehr ähnliche Karriere vielleicht gemacht hätte. Gibt es auch ein Jetzt ist es schon sehr hart an der Grenze, Nicolas Cage, aber man kann es. Es gibt eine tolle Dokumentation über Anton Yelchin, die heißt Love Antosha. Und Nicolas Cage ist der Offsprecher, der halt die Briefe und Tagebucheinträge von Anton Yelchin, die halt Teil des Films sind, vorliest. Super bewegende, kriege ich jetzt schon, wenn ich dran denke, Gänsehaut-Dokumentation, hab ich heulen müssen. Das ist, ja, seitdings ist auch noch eine Nicolas Cage-Empfehlung, weil er dabei ist, aber ist natürlich kein richtiger Nicolas Cage-Film. Aber sonst hast du so ein paar ja auch genannt, also Joe und Mandy sollte man unbedingt schauen. Ich kann halt immer auch die alten Nicolas Cage-Filme einfach empfehlen, gerade wenn wir jüngere Leute haben, die hier vielleicht zuhören, die nicht mitbekommen haben. Vampire's Kiss ist natürlich der Meme-Nicolas Cage-Film und 90% der Nicolas Cage-Memes da draußen stammen aus diesem Film. Und auch aber Moonstruck, Mondsüchtig, hat er halt auch eine wirklich wilde Performance, aber trotzdem eine schöne romantische Komödie. Ich mag auch, wenn er auch ein super kitschig überzuckerter Film ist, 2 Millionen Dollar Trinkgeld von den 90ern. Ich mag auch so ein bisschen diese Red Rock West, Kiss of Death Action Filme dieser Zeit. Tess und Ihr Bodyguard ist auch nett, der jetzt in diesem Film vorkommt, den wir vorhin erwähnt haben. Also ja, es gibt viele gute Nicolas Cage Filme auch jenseits der üblichen Verdächtigen wie Face Off, Con Air, The Rock, Wild at Heart und so weiter, die natürlich auch trotzdem alle weiter toll sind. Und Color Out of Space hast du ja vorhin auch genannt, den finde ich auch wirklich toll, ja.
Ja gut, da haben wir doch eine gute Filmliste, die wir demnächst hier nochmal irgendwie durcharbeiten müssen. Dann Björn, vielen lieben Dank, dass du ein zweites Mal mit mir über Massive Talent und Nicolas Cage gesprochen hast.
Es war mir eine Freude. Nicolas Cage sowieso immer.
Sehr gut. Und Grüße gehen nochmal raus an Yves, der heute leider nicht zum zweiten Mal hier sein könnte. Und unser größter Dank gilt natürlich allen, die uns Woche für Woche dabei zuhören, wenn wir über Filme sprechen. Das freut uns natürlich immer sehr. Bewertet uns gerne bei Spotify und bei Apple. Lasst uns da auch Kommentare zurück, was wir als nächstes sprechen sollten oder welchen Nick Cage-Film ihr am besten findet. Das könnt ihr uns natürlich auch per Mail schicken an leinwandliebe@filmstarts.de. Freuen wir uns auch immer drüber. Und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.